SWR 2.
Die Fantasy-Literatur boomt. Lange waren die Geschichten um Elfen, Drachen, magische Schwerter und übernatürliche Kräfte nur bei einem eingeschworenen Leserkreis beliebt. Doch mittlerweile hat sich die Zahl der Fantasy-Fans rasant vergrößert. Und das nicht nur seit Harry Potter und den Twilight-Erfolgen. Fantasy kann durchaus hohen literarischen Ansprüchen genügen. Das beweist der US-Amerikaner George R.R. Martin mit seiner Fantasy-Saga »Das Lied von Eis und Feuer«. Soeben ist der 10. und bisher letzte Teil der Serie auf Deutsch erschienen. Noemi Gradwohl hat mit der Literaturwissenschaftlerin Christine Lötscher über dieses Werk gesprochen und über den anhaltenden Fantasy-Boom.
Christine Lötscher, wer in eine Buchhandlung geht und sich bei der Belletristik umsieht, steht vor ganzen Regalen von Fantasy-Literatur. Und diese Regale, hat man das Gefühl, werden immer zahlreicher. Fantasy boomt. Warum? Was ist da los?
Fantasy ist eins, oder überhaupt Fantastik, ist einfach eins der im Moment lebendigsten Genres, wo Autorinnen und Autoren unglaublich viel Spannendes ausprobieren. Es gibt da einfach unendlich viel zu entdecken.
Sie haben Fantasy jetzt abgegrenzt von Fantastik. Was ist eigentlich Fantasy?
Fantasy ist in der Regel, sind Fantasy-Romane Romane, die in einer fiktiven Welt spielen, in der fantastische Dinge wie Magie oder Drachen und so weiter vorkommen. Aber im Moment muss man sagen, dass in der ganzen Fantastik die Grenzen sich völlig auflösen. Man kann das ganz kurz am Beispiel von Harry Potter sagen, wo Internatsroman, Fantasy und Horror vermischt ist, oder bei Stephanie Meyer Liebesroman und Fantasy, Horror, alles Mögliche miteinander vermischt. Und ich glaube, da liegt die Kreativität und das ist das, was die Leserinnen und Leser auch schätzen.
Harry Potter, das ist die Geschichte des Zauberlehrlings Harry, der nach Hogwarts geht. Stephanie Meyer, die Sie angesprochen haben, sie ist die Autorin der Twilight-Saga, also diese Vampir-Werwolf-Mensch-Geschichte. Das sind jetzt zwei Beispiele, die eher, würde ich mal behaupten, aus dem Jugendbuch kommen. Aber auch Erwachsene konsumieren zunehmend Fantasy. Was interessiert denn Erwachsene an Fantasy?
Es gibt natürlich zwei Arten von erwachsenen Fantasy-Lesern. Die einen sind die, die es schon immer gelesen haben. Es gibt da große Fanclubs schon seit langer Zeit, also seit Tolkien den Herrn der Ringe geschrieben hat. Es gibt aber zunehmend auch Leserinnen und Leser, die sonst eigentlich Belletristik lesen, auch anspruchsvolle Belletristik, die jetzt entdecken, was in dem Fantasy-Genre eigentlich los ist.
Ist das denn ein überholtes Klischee? Man hatte doch lange das Gefühl, Fantasy wird nur von Nerds, also von speziellen Leuten, die sich da fast verschworen treffen, konsumiert. Und jetzt wird Fantasy also salonfähig.
Ich würde sagen, Fantasy wird Mainstream und das zwar schon seit Ende der 90er Jahre. Es kommt ein bisschen aus dieser Esoterik-Ecke raus. Ich glaube nicht, dass Fantasy esoterisch ist per se, aber es gab natürlich mit Michael Ende zum Beispiel auch in den 70er Jahren so diesen Traum von der Wiederverzauberung der Welt, der gefeiert wurde so nach 68 in der Fantastik. Das ist jetzt vorbei. Jetzt ist Fantasy auch im Kino ganz groß. Ich glaube, das muss man sich auch bewusst sein, dass Fantasy-Filme wie Der Hobbit zum Beispiel, dessen erster Teil ja vor Weihnachten ins Kino kommt, das zieht natürlich auch einfach auf dem Markt. Aber die Qualität ist dann wiederum eine andere Frage.
Also die Umsetzung cineastisch ist natürlich durch die Möglichkeiten der Technik riesengroß geworden. Mhm. In diese gehobene Fantasy, sage ich jetzt mal, oder Mainstream-Fantasy, haben Sie gesagt, gehört ganz sicher die Fantasy-Saga »Das Lied von Eis und Feuer«. Geschrieben hat es der US-Amerikaner George Raymond Richard Martin, George R.R. Martin. Oder besser gesagt, muss man sagen, er schreibt es, denn er ist immer noch daran. Begonnen hat er vor 15 Jahren, Ende der 90er Jahre. 5 Bände sind es im Original in Englisch. Auf Deutsch sind sie in 10 unterteilt. Jeder umfasst etwa mindestens 500 Seiten. Soeben ist sein bisher letzter geschriebener Text der Saga auf Deutsch erschienen. Was ist das denn für eine Welt, die George Martin da geschaffen hat in seiner Saga?
Das ist eine fiktive Welt, die auf einem Kontinenten angesiedelt ist, der Westeros heißt, der ein bisschen ans europäische Mittelalter erinnert. Dieser Kontinent reicht vom Norden, wo es ganz kalt ist, bis in einen warmen Süden. Und Es gibt eigentlich drei Hauptschauplätze, an denen erzählt wird in den Romanen. Das eine ist Königsmund, das ist der Ort, wo der König residiert. Es ist so, dieser Kontinent ist so organisiert, es sind sieben Königreiche, also sieben Familien, die sich zusammen, mächtige Familien, die sich zusammengeschlossen haben und traditionellerweise einen König haben. Aber dann gibt es natürlich Konflikte und es gibt andere, die sich selber zum König ausrufen und diese Position einnehmen wollen. Das ist dann die Handlung, die sich daran entzündet. Aber vielleicht jetzt nochmal zurück zur Welt. Abgesehen von Königsmund, wo halt sehr viel Handlung spielt, gibt es den Norden und da gibt es eine Mauer, die vor Tausenden von Jahren errichtet worden ist gegen die Bedrohung aus der Kälte. Und die Figuren sind sich nicht ganz sicher, ob es wirklich Untote gibt, die aus dieser Welt jenseits der Mauer nach Süden drängen. Es gibt auch wilde Völker, die da leben, die heißen Wildlinge und leben relativ anarchisch organisiert. Die Menschen von Westeros wissen nicht ganz genau, was sie davon zu halten haben. Und deswegen bewachen sie diese Mauer schon noch, aber eher mit Leuten, die man sonst nirgendwo brauchen kann, mit irgendwelchen Häftlingen und so weiter. Und dann gibt es aber noch die Welt jenseits der Meerenge. Und das ist auch eine wilde und sehr südliche Welt.
Wir hören uns einen Ausschnitt aus dem Text an. Er findet an diesem ersten Schauplatz statt, in diesem Norden. Es ist eine Welt in dieser Saga, wo Bastarde, also uneheliche Kinder, zwar beim Vater aufwachsen dürfen, aber trotzdem nicht wirklich zu dieser Gesellschaft mit dazugehören. Auch Krüppel, so heißt es wörtlich in der Übersetzung des Romans, haben es schwer, selbst wenn sie in gehobener Stellung sind. Ein Ausschnitt hören wir jetzt gleich aus dem ersten Band von Das Lied von Eis und Feuer. Darin trifft der uneheliche Sohn Jon Snow auf den kleinwüchsigen Tyrion. Das ist der Bruder der Königin.
Warum lest ihr so viel? Beim Klang der Stimme blickte Tyrion auf. Jon Snow stand einige Schritte entfernt und betrachtete ihn neugierig. Sieh mich an und sag mir, was du siehst. Argwöhnisch sah der Junge ihn an. Soll das ein Trick sein? Ich sehe euch, Tyrion Lannister. Tyrion seufzte. Für einen Bastard bist du bemerkenswert höflich, Schnee. Was du siehst, ist ein Zwerg. Wie alt bist du? 12? 14, sagte der Junge. 14 und du bist größer, als ich je sein werde. Meine Beine sind kurz und verkrüppelt und ich kann nur mit großen Schwierigkeiten laufen. Ich brauche einen speziellen Sattel, damit ich nicht vom Pferd falle. Nie werde ich ein Krieger. Wäre ich als Bauernsohn geboren, hätte man mich vielleicht zum Sterben ausgesetzt oder in das Absurditätenkabinett eines Sklavenhändlers verkauft. Jedoch bin ich als ein Lannister von Castelistein geboren, und so gehen die Absurditäten meiner verlustig. Bestimmte Dinge werden von mir erwartet. Mein Vater war 20 Jahre lang die rechte Hand des Königs. Mein Bruder hat später, wie sich herausstellen sollte, eben jenen König erschlagen. Doch ist das Leben voll Ironie des Schicksals. Meine Schwester hat den neuen König geheiratet, und mein widerwärtiger Neffe wird nach ihm König werden. Ich muss meinen Teil zur Ehre meiner Familie beitragen, meinst du nicht? Doch wie? Nun, meine Beine sind zu kurz für meinen Körper, aber mein Kopf ist zu groß, obwohl ich lieber glaube, dass er für meinen Verstand gerade die richtige Größe hat. Mein Verstand ist meine Waffe. Wie ein Schwert, den Wetzstein, braucht ein Verstand Bücher, um seine Schärfe zu behalten. Tyrion tippte auf den Ledereinband des Buches. Deshalb lese ich so viel, Jon Snow. Der Junge nahm das alles schweigend in sich auf. Er hatte das Gesicht eines Stark, wenn auch nicht dessen Namen. »Worüber lest ihr?« fragte er. »Drachen«, erklärte Tyrion. »Wozu soll das gut sein? Es gibt keine Drachen mehr«, sagte der Junge mit der leichtfertigen Gewissheit der Jugend. »So sagt man«, erwiderte Tyrion. »Traurig, nicht wahr? Als ich in deinem Alter war, habe ich oft davon geträumt, einen eigenen Drachen zu besitzen.« »Habt ihr?« fragte der Junge voller Misstrauen. Vielleicht glaubte er, Tyrion mache sich über ihn lustig. »Oh ja«, selbst ein verkrüppelter, hässlicher kleiner Junge kann auf die Welt hinuntersehen, wenn er auf dem Rücken eines Drachen sitzt. Tyrion schob das Bärenfell beiseite und stand auf. Früher habe ich unten in den Gängen von Castelistein ein Feuer entfacht, stundenlang in die Flammen gestarrt und so getan, als wären es Drachenfeuer. Manchmal habe ich mir vorgestellt, mein Vater würde brennen, manchmal auch meine Schwester. Jon Snow starrte ihn an mit einem Blick, der zugleich einen Teil in seinen Sätzen wie auch seine Faszination zeigte. Tyrion lachte schallend. »Sieh mich nicht so an, Bastard. Ich kenne dein Geheimnis. Du hast selbst schon solche Träume gehabt.«
Dieser Tyrion, Christine Lötscher, ist ja ein sehr verschlagener Mensch. Er hat Pläne, er weiß um seine Stärken, er weiß, die einzuschätzen. Was sind das für Charaktere, denen wir in George Martins Saga »Das Lied von Eis und Feuer« begegnen?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, denn ich glaube, das ist wirklich der Punkt, was so großartig ist an diesem Buch. Da muss man vielleicht zunächst noch sagen, dass der Roman aus ganz vielen personalen Perspektiven erzählt wird. Jedes Kapitel ist einer Figur zugeordnet und es wird dann in der dritten Person aus ihrer Sicht erzählt. Am Ende des 5. Bandes, jetzt im Original, sind es über 30 Figuren, aus deren Sicht erzählt worden ist oder immer noch wird. Einige sterben auch. Das gehört auch zu Martins Strategie, dass er seine Protagonisten einfach sterben lässt und einen schockiert damit. Und Tyrion ist eine der interessantesten Figuren und er ist irgendwie auch paradigmatisch, weil er extrem ambivalent ist. Einerseits ist er der, der das geschliffenste Mundwerk hat von allen. Er hat auch keine Angst, mächtige Leute zu konfrontieren mit seiner Ansicht, sich über sie lustig zu machen. Da identifiziert man sich natürlich stark mit ihm und findet das großartig, dass einer diesen Mut hat und gerade einer, der in dieser Welt eigentlich gar keine Existenzberechtigung hat. Und gleichzeitig hat er natürlich seine Strategien entwickelt, um zu überleben. Und da gehört sehr viel Intrige dazu. Und trotzdem, finde ich, ist er trotz seiner Ambivalenz eine Figur, mit der man sehr intensiv mitfiebert. Und die man mit der Zeit auch oder schon relativ bald ins Herz schließt.
Sie haben schon jetzt angesprochen, dieser persönliche Bezug, den man als Leserin, als Leser schafft zu diesen Figuren. Andererseits ist es eine schauerliche Geschichte. Intrigen kommen vor, Machtkämpfe, Leute sterben. Es ist angesiedelt in einem fiktiven Mittelalter und ich frage mich schon länger, warum ist Fantasy so oft im Mittelalter angesiedelt?
Das ist natürlich eine Genre-Tradition, die aus der Romantik kommt. In der Romantik wurden mittelalterliche Sagen und Epen entdeckt und neu erzählt. Das war auch so eine Art Boom, wie heute der Fantasy-Boom vielleicht. Und das geht natürlich auch sehr stark auf Tolkien und seinen Herrn der Ringe zurück. Und ich glaube, bei Martin ist es so, einerseits ist es natürlich eine Auseinandersetzung mit dem Genre, das muss man schon auch sagen, das gehört einfach bei Fantasy dazu, dass er sich mit diesen Fantasy-Welten, wie es sie bereits gibt, auseinandersetzen will und die auch weiterentwickeln will, was er ja auch tatsächlich tut. Und andererseits denke ich, dass er durch diese extrem rohe und wilde und ungeschützte Welt in der Lage ist, bei den Lesern Emotionen hervorzurufen und auch ein Nachdenken über diese Dinge hervorzurufen, die sonst nicht möglich wäre. Weil diese Figuren leiden ja wirklich unter alltäglichen Strapazen, unter Kälte, unter Hunger. Sie sind im Krieg und Martin schafft das, mit seiner Art des Schreibens so unglaublich sinnlich rüberzubringen, dass man das Gefühl hat, selbst an der Mauer bei minus 20 Grad zu frieren beispielsweise. Und da ist er wahnsinnig realistisch, obwohl es Fantasy ist. Das ist auch so eine Spannung, die irrsinnig interessant ist.
Also dieser Bezug zu heute, Realismus, der uns mit einbezieht, aber trotzdem von ihm aus, denke ich, ist die Motivation klar, so ein Mittelalter zu erschaffen, eben Genre, Nähe oder Auseinandersetzung, Reibung an Vorbildern. Aber wir als Leserinnen, als Leser, wir sind ja trotzdem fasziniert von dieser scheußlichen Welt mit ihren Intrigen, mit ihren Machtspielen. Ist das auch so ein Wunsch von uns, vielleicht unbeschadet mal so ein bisschen in die Küche der Macht zu gucken?
Das gehört sicher dazu, denke ich mir. Dass man liest natürlich auch, um Dinge zu erleben, die man eigentlich nicht erleben möchte. Das ist eine Möglichkeit der Lektüre, die natürlich ganz wichtig ist. Aber ich denke, dass gerade diese Gewaltdarstellungen und diese unglaublich wilde Welt uns dazu bringt, darüber nachzudenken, ja, wie ist es denn eigentlich bei uns? Gibt es bei uns überhaupt keine Gewalt und überhaupt keine Zwänge? Da werden dann plötzlich Bezüge sichtbar, die überraschend sind.
In dieser Textstelle, die wir eben gehört haben, kommen ja auch Drachen vor. Gibt es die Drachen? Gibt es sie nicht? Es gibt verschiedene Meinungen. Wir als Leserinnen wissen wahrscheinlich ein bisschen mehr. Wir wissen, wenn wir das Buch gelesen haben, dass es diese Drachen gibt. Aber diese Drachen, Schwerter mit Zauberkräften, Schattenwölfe kommen vor, also übernatürliche Wölfe sozusagen. Zombies spielen immer mal wieder, Untote spielen eine Rolle. Warum braucht es diese magischen und sogar mythischen Elemente in der Fantasy-Literatur?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn wie gesagt, ist Martins Buch ja genauso mit Realismus gesättigt wie mit Fantastik oder mehr noch. Aber das Fantastische spielt eine sehr wichtige Rolle, meiner Meinung nach. Und im September fand in Zürich die Jahrestagung der deutschsprachigen Fantastikforschungsgesellschaft statt. Da habe ich einige Fantastikforscher genau zu solchen Dingen befragt und habe ein Zitat von Daniel Ilger mitgebracht. Er ist Film- und Literaturwissenschaftler an der Freien Universität Berlin und erklärt genau dieses Phänomen.
Ich finde, es gilt grundsätzlich für Fantasy, und Martin ist ein Autor, an dem man das sehr deutlich zeigen kann, dass es auf einem gedanklichen Kurzschluss beruht, zu denken, dass diese Werke über eine ganz, ganz andere Welt sprechen als unsere Welt, weil es irgendwie einen Drachen gibt oder Magie oder Geister oder keine Ahnung was. Weil meines Erachtens der Kurzschluss hier nämlich darin besteht, zu denken, dass man unmittelbar repräsentieren müsste Dinge, die in unserer Welt sozusagen auf der Tagesordnung stehen, um etwas Relevantes über diese unsere Welt zu sagen zu haben. Und ich denke, viele Fantasy funktioniert so, dass man gewissermaßen Dinge auch zur Kenntlichkeit verzerrt.
Christine Lötscher, dieses zur Kenntlichkeit verzerrt, das ist ein ganz starkes Bild. Heißt das, wie ein Brennglas wird unsere Aufmerksamkeit als Leserin, als Leser auf genau solche Punkte gelenkt, damit wir mehr begreifen über die Situation, als wir das ohne diese Elemente würden?
Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall so. Und vor allem fangen wir uns dann auch an zu fragen, was bedeutet eigentlich diese Magie? Also gerade in so einem Roman, wo das immer in einer recht mysteriösen Weise vorkommt und wo man tatsächlich das Gefühl hat, eigentlich ist das Geheimnis, das die Figuren in sich haben, viel interessanter als dieses Geheimnisvolle von Magie und so weiter.
Es ginge eigentlich auch ohne, hat man das Gefühl.
Man hat das Gefühl, aber das täuscht, denn die Magie ist insofern wichtig, weil sie natürlich etwas macht mit den Figuren. Sie gibt ihnen Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren oder nicht auszuprobieren, Dinge zu glauben oder nicht zu glauben. Also es eröffnet einfach ein riesiges Feld. Wichtig ist aber bei Martin auch, dass diese Möglichkeiten des Magischen da sind, dass sie auch als Bedrohung da sind, die natürlich die Menschen dann unglaublich herausfordern. Wie bekämpft man einen Zombie? Ist eine ganz andere Sache, als wie man einen Gegner bekämpft. Also da kommen sie einfach an Grenzen, auch ihres Wissens. Und die Magie ist aber anders als in sehr konventionellen Fantasy-Romanen einfach nicht die Lösung für alle Fragen. Es gibt einen anderen amerikanischen Autor, der selbst ein großer Fan von George Martin ist, was man auch seinen Büchern anmerkt, und der heißt Lev Grossman. Er ist auch Literaturkritiker beim Time Magazine und schreibt dort viel über Fantasy. Er hat zwei Bände einer Trilogie geschrieben. Die heißen im Original The Magicians und auf Deutsch liegt ein Band vor, Fillory, die Zauberer. Protagonist ist der 17-jährige Quentin, der davon träumt, in die Welt seines Lieblingskinderbuchs einzutauchen. Und zwar heißt dieses Lieblingskinderbuch Fillory, ist ein erfundenes Buch, Fantasy, ein Fantasy-Roman, der sehr stark an die Chroniken von Narnia von C.S. Lewis erinnert.
Christine Lötscher, ich schlage vor, wir hören uns einen kurzen Ausschnitt an.
Fillory verkörperte etwas, was verführerisch und zugleich in gewisser Weise gefährlich war und das Quentin einfach nicht aufgeben konnte. Es schien, als handelten die Fillory-Bände, besonders der erste, die Welt in den Wänden, vom Lesen an sich. Wenn der älteste Chatwin, der melancholische Martin, den Kasten der großen Sanduhr öffnete, die am Ende eines dunklen, schmalen, abgelegenen Flurs im Hause seines Onkels aufragte, und hinüber nach Fillory schlüpfte, Quentin stellte sich jedes Mal vor, wie er ungeschickt das Pendel beiseite schob wie das Zäpfchen eines riesigen Rachens, war es, als öffne er den Deckel eines Buches. Eines Buches, das erfüllte, was Bücher immer versprachen, aber nie wirklich hielten. Ihn zu entführen, wirklich fortzureißen von dort, wo er sich befand, hin zu einem besseren Ort. Das Land, das Martin in den Wänden des Hauses seines Onkels entdeckte, war eine Welt in magischem Zwielicht. Eine kontrastreiche, schwarz-weiß kahle Landschaft wie aus einem Bilderbuch mit stacheligen Stoppelfeldern und Hügeln mit alten Steinmauern. In Fillory ereignete sich jeden Mittag eine Sonnenfinsternis und die Jahreszeiten konnten 100 Jahre andauern. Kahle Bäume ragten in den Himmel und blassgrüne Meere schwappten an schmale, weiße Strände aus Muschelsand. In Fillory besaß alles eine tiefere Bedeutung als in der Wirklichkeit. In Fillory empfand man jeweils die Gefühle, die wirklich zu einer Situation passten. Glück war etwas Greifbares, Wahres, Erreichbares, Mögliches. Es kam, wenn man es rief, oder besser, es verließ einen erst gar nicht.
Das ist eine wunderbare Welt, eine Traumwelt, um nicht zu sagen ein erlösendes Paradies, hat man das Gefühl. Fantasy kommt hier daher als Möglichkeit, wirklich Fantasie aus unserer Welt auszusteigen und woanders sich hinzuträumen.
Genau, diesen Traum hat Quentin ganz stark und das ist natürlich auch einer der Vorwürfe, der Fantasy sehr oft gemacht wird, gerade wenn es um jugendliche Leser geht, wo es dann heißt, ja, das ist Eskapismus und die träumen sich weg aus der Realität und stellen sich ihren Problemen nicht. Und genau darum geht es in diesem Buch, denn Quentin lernt zaubern später, nach dieser Passage, und er gelangt auch nach Fillory und sieht, dass diese Welt echt ist, dass sie existiert. Nur in Fillory stellt sich heraus, dass seine Melancholie, sein Unglück, seine Unfähigkeit zu lieben, dass das alles nach wie vor ein Problem ist und nichts davon sich durch die Magie auflöst.
Das erinnert ganz entfernt, natürlich nur in dem, dass man in eine andere Welt hineinschlüpfen kann, in ein Buch hineinschlüpfen kann, erinnert das natürlich an Michael Endes Unendliche Geschichte.
Genau.
Dort allerdings ist die Welt sehr schön oder zumindest man kann sich schützen und man bleibt unversehrt im wahrsten Sinne, wenn man eben der kindlichen Kaiserin, was dort ja die Leitfigur ist, angehört. Ist das zu vergleichen mit Michael Ende?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke einfach, dass Grossman sehr vieles in Frage stellt, was bei Ende selbstverständlich ist. Also bei Ende geht es wirklich ganz stark um die Wiederverzauberung der Welt durch die Fantasie. Und diese Art von Fantastik ist ein bisschen verschwunden. Sagen wir mal, bei den avancierteren Fantasy-Romanen geht es wirklich eher darum, sehr skeptisch zu sein gegenüber Mitteln der Magie. Und auch darüber habe ich mit einem Forscher sprechen können an der Fantastikforschungstagung und zwar mit einem ganz wichtigen Forscher, mit John Clute. Er ist der Doyen der englischsprachigen Fantastikforschung und ist seit 50 Jahren im Geschäft. Und ich habe ihn gefragt, wie er die Entwicklung der Fantastik und der Fantasy sieht in den letzten Jahren. Und er meinte, dass sich gerade die besonders interessante Literatur der letzten Jahrzehnte eben dadurch auszeichne, dass sie die Grenzen zwischen Realismus und Fantastik immer stärker auflöst, dass sie versucht, überhaupt Grenzen auszuloten und zu sprengen. Und er unterscheidet zwischen eher postmodern arbeitenden Autoren, die sich mit ontologischen Fragen beschäftigen, also mit Fragen des Seins, und auf der anderen Seite mit in der eher im Modernen zu verortenden Autoren, die sich mit erkenntnistheoretischen Fragen beschäftigen, also mit Fragen nach dem Verständnis der Welt und nach der Frage, wie sich Realität literarisch überhaupt fassen lässt.
As far as I'm concerned, I still do think that most of the interesting literature of the last 2 centuries has somehow or other transgressed realism, has somehow or other pushed the boundaries. Most modernist. I have a very narrow interpretation of modernist literature. We have ontology and we have epistemology. We have ontology as being. Postmodernists and various other people are postmodern in the sense that the various bits of the toolkit are just there for use. A modernist writer, a serious writer of Fantastica, one who is deeply embedded in the difficulty of understanding the world, is an epistemologist. He is worried about how to understand, how to reach anything like reality.
Entweder mit Fragen des Seins oder mit Erkenntnisfragen beschäftigt sich Fantasy-Literatur. Zu welcher dieser beiden Kategorien, Christine Lötscher, würden Sie George Martin zählen?
ganz klar würde ich mich hier John Clute anschließen und sagen, dass George Martin zu den Erkenntnistheoretikern gehört. Wissen ist unglaublich wichtig in seiner Weltkonstruktion. Das ist immer die Frage, wer weiß was und was ist die Wahrheit und was ist real, was nicht. Was bei ihm aber die Faszination ausmacht, ist, dass es nicht nur, also wenn wir schon bei der Philosophie sind, um Erkenntnistheorie geht, sondern es geht ebenso sehr um anthropologische Fragen. Was ist eigentlich der Mensch? Also eben da, wo diese Ambivalenz, also das Gut und Böse, das nicht zwischen den Menschen ist, sondern in den einzelnen Menschen selbst. Und es geht ganz stark eben um Moral. Und zwar nicht, dass er jetzt Moral predigen würde, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Aber er bringt seine Leser dazu, über moralische Dinge nachzudenken. Und da möchte ich gerne noch ein Zitat bringen, und zwar von einem Schweizer Germanisten, von Peter von Matt, der sich auch schon seit sehr vielen Jahren mit Fantastik beschäftigt. Er hat über die Frage nach Gut und Böse in der Literatur, hat er in seinem Buch Die Intrige, Theorie und Praxis der Hinterlist etwas geschrieben, was perfekt auf George Martin zutrifft. Und zwar sagt er, dass es eben der Literatur nicht um den guten oder den bösen Menschen geht, sondern um den sympathischen und den unsympathischen. Und ich zitiere jetzt eine Stelle. Die Literatur aber wohnt seit ihren Ursprüngen in diesem Feuer und wird gerade so zum Ärgernis der strengen Wissenschaften. Sie steuert die Gefühle der Leserinnen und Leser. Sie spielt auf ihren fühlenden Seelen wie auf Orgeln. Dann bringt sie die erweckte Zuneigung und Abneigung in Konfrontation mit dem Guten und Schlechten, dem Richtigen und Falschen, und lässt den Leser im Durcheinander der beiden Ordnungen stehen. Und genau das ist es, was mit einem passiert, wenn man diese vielen tausend Seiten liest.
Damit sind wir wieder bei George Martin gelandet. Viele Forscherinnen und Forscher kümmern sich um seine Werke. Nicht nur die Fantasy-Literatur boomt, auch die Fantastik-Forschung boomt. Christine Lötscher, Sie gehören auch zu diesen Forscherinnen. Gibt es denn auch Gedankenspielereien darüber, wohin sich diese Fantasy-Literatur in Zukunft noch entwickeln wird? Gibt es da eine Steigerungsmöglichkeit?
Das ist eine gute Frage. Im Moment ist es ja so, dass nach dieser sogenannten romantischen Welle mit Stephanie Meyer und den Vampiren, dass eher die dystopische Welle Einzug gehalten hat. Dystopisch, das bedeutet Katastrophenszenarien in einer imaginären Zukunft. Letztes Jahr lief The Hunger Games, auf Deutsch die Tribute von Panem, im Kino. Das ist auch eine All-Age-Trilogie von Susan Collins, in der es um eine ganz schlimme dystopische Welt geht. Das ist im Moment so der Megatrend auf dem Markt. Ich selbst habe das Gefühl, dass das Spannende stattfindet dort, wo der Fantasy-Roman sich mit dem, sagen wir, realistischen Roman immer mehr zu überschneiden beginnt. Also genau das, was Martin macht, aber das könnte noch viel extremer sein. Also in einer Gegenwart zum Beispiel spielen, wo nur noch wenige fantastische Elemente vorkommen, wo aber Strukturen des Fantasy-Genres eingesetzt und reflektiert werden. Ich denke, dass da sehr viel Potenzial noch liegt.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.